Schön, dass ihr alle da seid und dass ihr die Stunde nicht bereut, haben wir heute schon gehört. Ja, heute ist Palmsonntag. Wir haben das von Martin schon gehört, Tag, an dem Jesus in Jerusalem eingezogen ist. Und heute möchte ich euch, dir persönlich diese Frage stellen, wer ist Jesus für dich? Wir werden das in diesem Text, den wir jetzt gleich miteinander anschauen werden, sehen. Und ich glaube, dass jeder von uns eine Antwort auf diese Frage finden muss. Wir werden am Ende des Textes, da wo Martin aufgehört hat zu lesen, ein paar zusätzliche Reaktionen noch finden von Menschen, die da zugeschaut haben. Und nachdem Martin die Lesung schon übernommen hat, lese ich den Text jetzt nicht mehr extra vor, sondern lese einfach die einzelnen Verse, zu denen ich was sagen werde. Aber wenn du deine Bibel dabei hast, sei es in gedruckter oder in digitaler Form, dann darfst du gerne mitlesen. Wir sind in Matthäus Kapitel 21 ab Vers 1. Und für all diejenigen, die nicht vor sich auf dem Platz mitlesen wollen, für die wird der Text hier an der Wand erscheinen. Als sie sich Jerusalem näherten und nach Betphage am Ölberg kamen, schickte Jesus zwei Jünger aus. Und ich habe euch dazu ein Bild mitgebracht. Und wenn das Bild hier erscheint, dann dürft ihr mir gerne sagen, was an diesem Bild falsch ist. Überfordere ich die Technik heute Morgen schon? Ihr betet alle? Gut. Muss ich noch einen Witz erzählen oder reicht es? Sonst lassen wir das Bild gut sein, ist jetzt nicht heiß entscheidend. Also Jesus sendet zwei von seinen Jüngern. Nein. Also ich habe es schon, aber den brauche ich. Lass gut sein. Also nicht wirklich wichtig. Nicht wirklich wichtig. Jesus sendet seine Jünger zu zweit. Was ich euch gerne gezeigt hätte, war ein Bild von Rambo, der in einer Stadt eine Bibel verteilt. Und ich weiß nicht, wie du zu Rambo stehst. Ich habe schon festgestellt, mein Sohn zum Beispiel kennt ihn schon, oder ich weiß nicht genau, aber jedenfalls die jüngere Generation, die weiß schon gar nicht mehr, wer Rambo ist. Aber echte Männer wissen natürlich, Rambo ist unser großes Vorbild, denn Rambo macht alles alleine. Kennt ihr das? Ihr seid mit dem Auto unterwegs, ihr habt, also heutzutage hat natürlich jeder ein Navi, aber zu meiner Kindheit im letzten Jahrtausend, da war das so, dass man zum Teil nicht gewusst hat, wo man ist. Und das Schlimmste, was einem Mann passieren kann, ist, dass er nach dem Weg fragen muss. So, also ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber Jesus schickt seine Jünger nicht alleine los. Und das, was mir wichtig ist für uns, dass wir das in diesem Vers verstehen, Jesus schickt seine Jünger los und er schickt sie nicht alleine, obwohl es vermutlich ausgereicht hätte. Ich habe zwar noch nie einen Esel geführt, vielleicht braucht man da auch zwei Leute dafür, die sind ja sprichwörtlich, wir sagen stur, aber man könnte auch sagen, sie haben einen eigenen Willen. Ah ja, da ist er. Gut, die KI hat sich noch geweigert, ein Bild von Sylvester Stallone zu nehmen, aber ich finde, es ist doch sehr ähnlich geworden. Genau. Und Jesus schickt uns eben nicht alleine los, sondern er stellt uns in Gemeinschaft. Und ich möchte jetzt nicht sagen, dass du nichts alleine tun kannst oder darfst, aber ich finde es wichtig, dass wir verstehen, dass wir als Christen nicht dazu berufen sind, Einzelkämpfer zu sein. So wie Rambo, der alles alleine kann und der ja, am Ende doch immer gewinnt. Meine Erfahrung ist, die Leute, die alleine unterwegs sind, die sterben am Ende auch alleine im Kampf. Und ob sie ihre Mission dann erfüllt haben, das ist nochmal eine ganz andere Frage. So, lass uns das einfach mal so als erste kleine Botschaft aus diesem Text mitnehmen, dass Gott uns nicht alleine losschickt, sondern dass wir in Gemeinschaft stehen. Und das ist auch ein Grund, weshalb es gut ist, dass wir heute Morgen hier sind. Es ist nicht wichtig, dass du in dieser Gemeinschaft bist. Es gibt viele andere Gemeinden, die sich auf der ganzen Welt heute Morgen treffen. Viele andere Formen von Kirche, die es gibt. Aber es ist wichtig, dass wir irgendwo dazugehören. Und zwar nicht bloß irgendwie so ad hoc, wenn uns mal danach ist, dass wir dann eben irgendwo dazugehen, sondern dass wir wirklich eingebunden sind in so eine Gemeinschaft. Dass es Leute gibt, die uns kennen. Dass es Leute gibt, die uns weiterhelfen können, die uns vielleicht auch mal korrigieren können, die Dinge sehen in unserem Leben und die vor allem auch dann da sind, wenn wir mal stolpern. So, und dann gibt Jesus ihnen diesen Auftrag, ich habe über diesen Text schon so oft gepredigt, aber ich finde ihn einfach so faszinierend. Jesus sagt zu ihnen, geht in das Dorf, das vor euch liegt, dort werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Fohlen bei ihr, bindet sie los und bringt sie zu mir. Und ich habe euch schon mal vor diese Entscheidung gestellt, wenn ich euch jetzt sagen würde, geht nach Laubheim rein und an der nächsten Kreuzung, da findet ihr ein Auto und das bringt ihr mir dann bitte. Und wenn jemand zu euch sagt, was macht ihr da, dann sagt er, unser Gemeindeleiter, unser Pastor, der braucht es. Ein richtig cooler Auftrag, oder? Eigentlich genau genommen ist es Anstiftung zum Diebstahl, wobei er hat ihn nicht gestohlen. Er sagt ja auch, er bringt sie wieder zurück. Also im Vers 3 heißt es dann, und wenn euch jemand zur Rede stellt, dann sagt der Herr, braucht sie, er lässt sie aber bald zurückbringen. Und ich weiß nicht, ob du den Text vielleicht schon kennst. Ich habe den diesmal aus der Einheitsübersetzung genommen, da wird es so übersetzt. Es gibt auch Übersetzungen, Luther zum Beispiel übersetzt, und alsbald wird er sie euch überlassen. Und da haben wir gedacht, jetzt gucke ich mir das mal an. Und wie üblich kann man beides übersetzen. Das heißt wörtlich, und alsbald wird er sie senden. Die Frage ist, wer ist er? Also sie sind offensichtlich die Esel, die Mutter mit ihrem Füllen. Entweder Jesus schickt sie zurück oder der Mann schickt sie mit, ist auch nicht wirklich entscheidend für unseren Text. Aber Jesus stellt seine Jünger hier doch vor eine Herausforderung. Und er sagt, geht hin und requiriert diesen Esel und bringt diesen Esel zu mir. Also lass mich mal so sagen, Jesus fordert uns nicht grundsätzlich auf, Gesetze zu brechen. Und ich habe viel darüber nachgedacht, lass mich so formulieren, ich habe viel darüber nachgedacht, auf was wir jetzt die Betonung legen sollten. Und meine Vorgehensweise in solchen Geschichten ist eher, auch wenn wir die wichtigste Botschaft aller Zeiten haben, sollten wir uns vielleicht doch irgendwie an gewisse Regeln halten, auch Regeln des Anstands. Christen haben, glaube ich, nicht das Recht oder die Pflicht, Leuten auf die Füße zu stehen und sie irgendwie seltsam zu behandeln. Ich glaube, typischerweise ist es schon so, dass wir den Leuten freundlich, wertschätzend und respektvoll gegenübertreten sollten. In diesem Fall, glaube ich, ging es weniger um den Mann oder um den Esel, sondern es ging um seine Jünger. Er gibt ihnen eine Aufgabe und diese Aufgabe war schon herausfordernd. Und mich freut, wie die Jünger reagiert haben, weil ich weiß, dass ich oft nicht so reagieren würde. Die Jünger haben nicht angefangen zu diskutieren. Die Jünger haben nicht gesagt, aber Jesus, sowas kannst du doch nicht machen und es geht doch nicht und überhaupt und kennst du nicht. Und glaub, wer schon eine Weile mit Jesus unterwegs ist, der weiß, dass Jesus weiß, was er tut. Und vielleicht bist du noch nicht an dem Punkt, aber ich möchte dir Mut machen, dran zu bleiben und Jesus wirklich kennenzulernen und festzustellen, dass Jesus uns nie in Situationen bringt, in denen er die Kontrolle verliert oder wo wir irgendwie überfordert sind. Jesus weiß, was er tut. Und wenn uns Jesus in so einer Situation herausfordert, dann ist es was, was er sich überlegt hat und wo er weiß, was er tut. Und ich habe mir auch die Frage gestellt, wenn wir nun nicht die Jünger wären, die den Esel holen sollten, sondern wir wären der Besitzer des Esels, hätten wir den Esel hergegeben? Ich habe die Geschichte, glaube ich, auch schon mal erzählt hier. Ich erinnere mich jedenfalls noch sehr gut. Wir haben bei uns in der Jugend mal ein Buch gelesen und da war eine ganz herausfordernde Geschichte drin. Die wurde aus Südamerika erzählt. Und da ging es darum, dass sie darüber gesprochen haben, wenn wir zu Jesus kommen, dann gehört alles, was uns gehört, jetzt Jesus. Das ist in der Theorie nett. In der Praxis war es dann so, dass die Leute der Gemeinde das wirklich ernst genommen haben und haben angefangen, ihre Häuser zu verkaufen und sie der Gemeinde zu überschreiben sozusagen. Und dann haben die Leitung der Gemeinde gesagt, Leute, das war so nicht gedacht, wir wollen nicht eure Häuser verwalten, aber so. Und wir haben das damals eben so in unserem jugendlichen Elan genommen und haben gesagt, ja, wir sollten da irgendwie eine neue Haltung zu unserem Besitz haben und gehört irgendwie alles Jesus. Und dann kam einer unserer Jugendlichen, der schon über 18 war, am nächsten Sonntag zu mir und sagte, Wolfgang, ich brauche mal das Auto von Jesus. Und spätestens dann wird es sehr konkret. Hättest du den Esel hergegeben? Da kommen zwei Leute, die du nicht kennst, binden dein Eigentum los und auf die Frage, was macht ihr da, sagen die, ja, unser Chef braucht ihn. Und ich habe mir so gedacht, da darf mein Glaube noch ein Stück wachsen. Darauf zu vertrauen, dass das alles seine Richtigkeit hat. Auch da kann man jetzt wieder sagen, ja, wir können doch nicht einfach alles hergeben und egal, was die Leute zu uns sagen, oh ja, hier, bedien dich ruhig bei meinem Eigentum. Aber ich glaube, so als Herausforderung unseres Glaubens, als Herausforderung unseres Vertrauens zu Jesus, da dürfen wir uns schon mal diese Frage stellen, wie hätten wir da reagiert? Und jetzt merken wir auch, im nächsten Vers wird es erklärt, warum Jesus diese ganze Geschichte mit dem Esel tut. Er hätte ja, wie sonst üblich, auch ganz normal zu Fuß nach Jerusalem gehen können. Und ab Vers 4 und Vers 5 lesen wir dann, warum Jesus das alles gemacht hat. Da heißt es, das ist geschehen, damit sich erfüllte, was durch den Propheten gesagt worden ist, sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, er ist sanftmütig und reitet auf einer Eselin und auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lasttiers. Also für diejenigen, die in der biblischen Sprache nicht ganz so bewandert sind, die Tochter Zion ist ein Begriff, ein Synonym für die Stadt Jerusalem. Also der Prophet sagt zu Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir. Könige reiten typischerweise nicht auf Eseln, würden wir jetzt denken. Warum ein Esel? Das hört sich für uns zunächst mal seltsam an. Manche von uns sind vielleicht schon mal im Urlaub oder so auf einem Esel geritten. Gibt es ja an manchen Orten. Und ja, so ein Esel, wie gesagt, der hat auch seinen eigenen Kopf. Aber zur damaligen Zeit war ein Esel eigentlich ein ganz normales Reittier, ein ganz normales Lasttier. Und es war auch nicht irgendwie, wie soll ich sagen, seltsam für jemanden auf dem Esel zu reiten oder erniedrigend oder sonst irgendwie. Ich habe so ein bisschen nachgeguckt, im Alten Testament vor allem, wer alles auf dem Esel geritten ist. Und da bin ich auf ein paar Leute gestoßen, zum Beispiel die Familie von Moses. Seine Frau Zipora und sein Sohn Gershom, die haben sich auf eine Reise gemacht und haben sich auf einen Esel gesetzt. War vollkommen normal. Oder Bileam, als er geholt wurde, um das Volk Israel zu verfluchen, da hat er sich auf einen Esel gesetzt. Und Bileam war ein angesehener Mann, also der König, der ihn da angeheuert hat, um das Volk Israel zu verfluchen, der hat ihm ordentlich Geschenke gegeben. Also das war jetzt nicht einer, der sich nicht womöglich auch ein Pferd hätte leisten können. Oder König Salomo, nachdem er gekrönt war, nachdem er zum König gesalbt worden war, da ist er auf einem Esel geritten. Und der Unterschied, so, ich habe ja zur damaligen Zeit noch nicht gelebt, aber was ich so gelesen habe, der Unterschied, ob ein König auf dem Pferd oder auf dem Esel reitet, der hat was mit der Botschaft zu tun, die dieser König oder dieser Mensch vermitteln wollte. Wenn der König auf dem Pferd unterwegs war, dann ist er in die Schlacht gezogen. Er kam von der Schlacht zurück und wollte seine Macht und seine Stärke zeigen. Aber wenn der König auf dem Esel geritten ist, dann hatte das was damit zu tun, dass er Frieden bringen wollte. Und das ist auch diese Botschaft, die im Alten Testament, das hier zitiert wird aus dem Propheten Sacharja, Kapitel 9, Vers 9, was da drin steckt. Wo es eben dann heißt, siehe, dein König kommt zu dir, er ist sanftmütig und reitet auf einer Eselin. So, Jesus wollte hier eine Botschaft senden und sagen, ich komme nicht hier als Eroberer, ich komme nicht als Richter, ich komme nicht als Kämpfer, ich komme als einer, der Frieden bringen will. Und das ist auch die Botschaft vom Palmsonntag, dass Jesus immer noch unterwegs ist und uns ein Friedensangebot macht. Es wird allerdings die Zeit kommen, wo Jesus auf einem Pferd kommt, und diese Bibelstelle möchte ich uns auch vorlesen. Wir finden sie in Offenbarung Kapitel 19, die Verse 11 bis 15. Da heißt es, dann sah ich den Himmel geöffnet und es stand dort ein weißes Pferd, und der, der auf dem Pferd saß, wird der Treue und Wahrhaftige genannt, weil er gerecht richtet und Krieg führt. Er trug ein Gewand, das in Blut getaucht worden war, und sein Name ist das Wort Gottes. Aus seinem Mund kam ein scharfes Schwert. Mit ihm wird er die Völker schlagen, er wird sie mit eisernem Stab regieren und er tritt die Weinpresse des schrecklichen Zorns des allmächtigen Gottes. Hört sich nicht mehr ganz so friedlich an. Und vielleicht gefällt uns diese Seite von Jesus auch nicht. Manche, die kennen Jesus eben nur als diesen friedlichen Menschen, der da auf dem Esel reitet oder der die Ehebrecherin trifft und hinterher zu ihr sagt, wenn die anderen dich nicht verdammt haben, dann tue ich das auch nicht. Aber es gibt eben auch diesen anderen Jesus. Einen Jesus, der sich eine Peitsche baut und in den Tempel geht und in einem heiligen Zorn die Tische der Verkäufer dort umschmeißt und wirklich für ordentlich Ärger sorgt. Warum? Weil Jesus sagt, hör mal, das soll eigentlich ein Haus Gottes sein, ein Haus zum Beten. Und ihr habt eine Markthalle draus gemacht. Und diesen Jesus gibt es auch, der zornig wird, der womöglich sogar Gewalt anwendet. Und hier sagt Jesus, oder der Apostel Johannes in seinem Auftrag, Jesus wird wiederkommen auf einem Pferd und damit sendet er eine andere Botschaft. Er wird zum Gericht kommen. Diese Zeit wird es geben. Ich komme da nachher nochmal drauf zu sprechen. So, jetzt gehen die Jünger los und holen diesen Esel. Und ich habe mir so überlegt, wie ging es den Jüngern bei diesem Auftrag? Jesus gibt ihnen nicht bloß diesen Auftrag, sondern er macht ja eigentlich eine prophetische Aussage. Er sagt, ihr werdet dort diesen Esel finden und dann bindet ihr den los und dann wird jemand das und das zu euch sagen und dann sagt das und das. Und genauso ist es gekommen. Und ich könnte mir gut vorstellen, also was wir im Neuen Testament lesen, ist, dass die Jünger nicht so die großen Glaubenshelden waren. Wir denken vielleicht an die tollen Wunder und an das, was alles durch sie geschehen ist. Aber wenn du in die Evangelien reinschaust, dann stellst du fest, dass die Jünger am Anfang gar nicht so waren. Und das ist was, was mir einfach immer wieder Mut gibt und mir hilft so in meinem Weg zu sagen, ja, die Jünger, die waren auch nicht die großen Glaubenshelden, als sie angefangen haben. Und deswegen gibt es auch noch Hoffnung für mich und für dich. Und ja, dann sind sie vielleicht so ein bisschen mit klopfendem Herzen da losgegangen und dann sieht einer der beiden Jünger diesen Esel und sagt, guck mal, da ist er. Sagt der andere, sollen wir? Ja, komm, dann gehen wir. Und dann gehen sie dahin und holen diesen Esel und dann passiert es genauso, wie Jesus gesagt hatte. Und wisst ihr, wie die zurückgegangen sind? Die haben sich gefreut und die sind so mit leichtem Schritt wieder zurückgegangen und haben gesagt, wow, ist alles genauso gekommen, wie Jesus gesagt hat. Sie haben Erfolg gehabt. Wisst ihr, manchmal kann man unseren Erfolg nicht wirklich messen. Aber was mir schon aufgefallen ist, wenn ich das tue, was Gott von mir will, wenn ich bereit bin, den Weg zu gehen, den er mir vorgestellt hat, dann habe ich hinterher Freude. Unser ehemaliger Gemeindeleiter in Ulm, der hat immer davon gesprochen, dass sein Herz im Dreivierteltakt gesprungen ist. weiß nicht, wie das genau geht, ob sich das anfühlt wie Herzrhythmusstörungen oder ob das eine angenehmere Erfahrung ist, aber so ähnlich müssen die sich da gefühlt haben. Und ich glaube einfach, wenn du wirklich Freude erleben willst, wenn du wirklich einen Frieden erleben willst, dann gibt es keinen besseren Weg, als das zu tun, was Gott von dir will. Wisst ihr, das ist eine Freude und das ist ein Friede, der ist höher als die Umstände um uns herum. In dem Fall ist ja nichts Schlimmes passiert. Die haben den Esel losgebunden, war jetzt, wenn man einen Film draus machen würde, klar, man könnte es ein bisschen dramatischer darstellen, aber eigentlich war nichts wirklich Spannendes dabei. Aber wir werden vielleicht auch mal in Situationen kommen, wo das nicht so ausgeht und wo wir was tun und am Ende sieht es so aus, als ob es eben nicht gut ausgeht. Und viele, viele unserer Geschwister auf der ganzen Welt erleben so eine Art von Christsein. Die tun das, was Jesus ihnen sagt. Die sind gehorsam, die leben ihren Glauben. Und sie haben Nachteile im Beruf. Sie haben Nachteile in der Familie. Sie werden womöglich von den Regierungen oder von der Polizei verfolgt. Manche werden ins Gefängnis geworfen. Manche werden um ihres Glaubens willen umgebracht. Aber wisst ihr, was ich immer wieder lese? Es gibt ja Organisationen, die sich darum kümmern, dass Informationen von diesen Leuten zu uns kommen und umgekehrt. Und die Berichte, die ich immer wieder lese, ist, dass die Leute an ihrem Glauben festhalten und dass sie Freude haben. Und das lesen wir auch im Neuen Testament. Da gibt es Jünger, die haben das getan, was Jesus wollte, und dann sind sie ausgepeitscht worden, dann sind sie zurückgekommen und da heißt da, und sie freuten sich, dass sie für Jesus leiden durften. Und ich habe mir gedacht, okay, vielleicht komme ich auch mal an den Punkt. Also nicht, dass ich mich danach sehne zu leiden, aber einfach so zu merken, mein Glaube, der trägt mich auch dann, wenn es um mich herum irgendwie ganz seltsam aussieht. Und dann haben sie, so wie wir das heute schon gehört haben, ganz verschiedene Dinge erlebt. Sie brachten die Eselin und das Fohlen, legten ihre Kleider auf sie, auf den Esel, das finde ich noch verständlich, und er setzte sich darauf. Und viele Menschen breiteten ihre Kleider auf den Weg, damit die Leute da drüber laufen können. Das würde ich jetzt persönlich eher nicht so machen wollen. Und sie schnitten Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Und manche haben dann laut geschrien, kommen wir gleich noch drauf. Also ich finde es zum Teil schon ein bisschen seltsam, was die Leute gemacht haben. Die waren irgendwie ein bisschen verrückt, oder? Die waren begeistert. Und wenn du noch nie was Verrücktes für Jesus gemacht hast, dann liegt es vielleicht daran, dass du vielleicht nicht ganz so begeistert bist. Das kann schon sein. Manche von uns, die waren schon mal verliebt. Darf ich jetzt ganz vorsichtig melden, wenn du schon mal verliebt warst oder bist? Muss aber auch nicht so. Muss auch nicht zugeben, aber ich denke, die meisten von uns kennen dieses Gefühl. Und wisst ihr was? Ich habe in der Zeit, als ich auch schon verliebt war, da habe ich ganz verrückte Sachen gemacht. Meine Frau hat auch verrückte Sachen gemacht. Wir haben ganz seltsame Dinge gemacht. Warum? Weil wir begeistert waren, weil wir verliebt waren, weil das einfach was Besonderes war. Und ich glaube, so ist es auch, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann werden wir vielleicht auch manchmal verrückte Dinge tun. Und dann machen wir vielleicht Dinge, wo andere sagen, jetzt ist passiert. Jetzt ist sie durchgedreht. Okay, dann lass die Leute reden. Und dann kommen die rufen. Die Leute aber, die vor ihm hergingen und ihm nachfolgten, riefen, Hosianna, dem Sohn Davids, gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Ich denke, sie haben alles gerufen, Martin. Aber vielleicht haben manche auch ganz leise Hosianna gesagt. Es ist auch nicht wichtig, wie du deine Wertschätzung für Jesus ausdrückst. Ob nun laut oder leise. Aber die Leute, die haben hier mal wieder aus dem Alten Testament zitiert. zum Psalm, den sie da zitieren. Und dieser Psalm, der war ganz eindeutig in der damaligen, im damaligen Verständnis für den Messias reserviert, möchte ich jetzt nicht sagen, aber da es war klar, jedem war klar, dass es da um den Messias ging. Jesus hatte diese Symbolik mit dem Esel ganz bewusst gewählt, dass er auf dem Esel nach Jerusalem reinreitet. Und die Leute hatten das verstanden und sie haben diesen Psalm zitiert, der sich auf den Messias bezieht. Das heißt, einige Leute hatten ganz genau verstanden, was da passiert. Andere hatten es nicht so ganz verstanden. Vers 10. Als er in Jerusalem einzog, erbebte die ganze Stadt und man fragte, wer ist dieser? Und die Leute sagten, das ist der Prophet Jesus von Nazareth in Galiläa. Und jetzt komme ich zu dieser Frage, die ich dir am Anfang schon vorgestellt habe. Wer ist Jesus? Wer ist Jesus für dich? So, auf diese Frage, manche Leute stehen da und denken, was ist los? Die Leute ticken alle aus. Wer ist dieser Jesus? Und darauf gibt es verschiedene Antworten. Manche haben gar nicht gewusst, wer dieser Jesus ist. Manche hatten schon eine fertige Antwort. Manche hätten jetzt vielleicht gesagt, das steht in unserem Text nicht drin, aber wenn du heute auf der Straße unterwegs wärst und du würdest die Leute fragen, wer ist dieser Jesus, dann würden manche sagen, das war so ein religiöser Spinner. War so einer, der hat sich für den Sohn Gottes gehalten. Wo wir doch wissen, dass es keinen Gott gibt. Also gibt es auch keinen Sohn Gottes. Vollkommen durchgeknallt. Halt so ein religiöser. Manche würden dir vielleicht sagen, Jesus, das war ein guter Mensch, der hat viele gute Dinge gesagt. Wie all die guten Menschen ist er natürlich gescheitert in diesem Leben, weil als guter Mensch kommst du nicht weit. Ist dann auch umgebracht worden für die guten Ideen, die er hatte. Und durch die Mächtigen. Und die Mächtigen, das ist sowieso immer schwierig. Und Jesus ist halt den Mächtigen zum Opfer gefallen. Manche, die würden sogar sagen, Jesus war ein Prophet. Da kannst du sogar Muslime fragen und die würden dir diese Antwort geben. Jesus war ein Prophet. Isa ben Yusuf. Steht im Koran, kein Problem, Jesus war ein heiliger Mann, hat irgendwie von Gott Dinge empfangen, die hat er weitergegeben. Da können sich ganz, ganz viele Menschen womöglich noch drauf einlassen. Aber wenn wir ins Neue Testament schauen und wenn wir die Evangelien anschauen, dann stellen wir fest, dass Jesus selbst was ganz anderes von sich gesagt hat. Jesus hat mal seine Jünger gefragt und hat gefragt, was sagt ihr, wer ich bin? Er hat erst angefangen und hat gefragt, was sagen die Leute, wer ich bin? Und dann sagen sie, manche sagen, du bist ein Prophet, du bist Elia, der wieder auferstanden ist, oder du bist sonst irgendein alttestamentlicher Prophet, der wiedergekommen ist, oder alles Mögliche, was die Leute damals halt gesagt haben. Und dann fragt Jesus, und was sagt ihr, wer ich bin? Und dann kommt Petrus, hat diesen lichten Moment und er sagt, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und das muss man nur richtig verstehen. Christus, manche denken, das war der Nachname von Jesus, so Jesus Christus, so wie ich halt Wolfgang Hutter heiße, hat man zwei Namen. Aber dieses Christus, das war kein Name, das war ein Titel. Und Christus kommt, oder ist dieselbe Bedeutung wie das hebräische Meschiach, Jesus der Gesalbte. So, und die meisten von uns werden das vermutlich schon wissen, wenn früher jemand König wurde oder wenn er Priester wurde oder so, dann wurde er gesalbt, er wurde in dieses Amt eingesetzt. So, wenn davon geredet wird, dass Jesus der Messias ist, der Christus, dann heißt es, dass Jesus eingesetzt wurde als dieser verheißene Retter, der kommen sollte, um sein Volk zu erlösen. Das war so dieses, was im Jüdischen darunter verstanden wurde. Aber dann sagt Jesus noch was dazu. Beziehungsweise Petrus sagt was dazu, aber Jesus lässt es so stehen und Jesus hat es an anderer Stelle auch immer wieder selbst gesagt. Er ist nicht nur Christus, sondern er ist der Sohn des lebendigen Gottes. So, Jesus sagt von sich immer wieder, er ist der Sohn Gottes. Das ist das, was die Juden zur damaligen Zeit so auf die Palme gebracht hat. Und Jesus sagt, ich bin der Christus. Ich bin der Gesalbte, ich bin der Retter, der kommen soll, um dieses Volk zu erlösen. Und ich bin der Sohn Gottes. Jesus geht an anderer Stelle sogar noch ein Stück weiter, falls du jetzt sagen wirst, naja gut, da gibt es Gott und dann gibt es den Sohn Gottes, der ist irgendwie so ein bisschen niedriger als Gott. Jesus sagt, ich und der Vater sind eins. Das müssen wir nicht unbedingt verstehen. Ich bin nun schon etliche Jahre im Glauben unterwegs und verstehe, was die Dreieinigkeit angeht, sicher nicht alles und nicht alles vollständig. Aber Jesus macht diesen Anspruch sowas von klar. Er sagt, ich und der Vater, wir sind eins. So, Jesus sagt damit, und das haben die Juden damals sehr gut verstanden, er sagt, ich bin Gott. Und ob wir das nun verstehen können oder ob das irgendwie in unseren Kopf reingeht, das ist der Anspruch, den Jesus selbst erhoben hat. Und natürlich kannst du über Jesus denken, was du willst. Du kannst sagen, er war ein Prophet, du kannst sagen, er war ein frommer Mensch, du kannst sagen, er war ein Revoluzzer oder wie auch immer. Aber Jesus selbst hat von sich gesagt, er war der Sohn Gottes, der Retter, der für unsere Sünden am Kreuz sterben wollte. Und das heißt, entweder ist Jesus so viel mehr, als wir uns vorstellen können, oder er war einfach durchgeknallt. Und wenn du irgendwas mit diesem Jesus zu tun haben willst, ist es wichtig, dass du diese Frage für dich beantwortest. Ich weiß nicht, ob ich jetzt ein politisches Statement abgeben sollte, dass ich froh bin, nicht in manchen Ländern zu leben. Vielleicht sollte es mal einfach so reichen, weil ich den Eindruck habe, dass manche Politiker durchgeknallt sind. Und ich möchte eigentlich nicht von so einem regiert werden. Vielleicht kannst du es nachvollziehen, auch wenn du vielleicht das politisch anders siehst, aber ich möchte doch nicht mein Leben einem anvertrauen, der vollkommen gaga ist und der irgendwelche religiösen Fantasien spinnt, dass er Gott ist und dass er gottgleich ist und ehe Abraham war, bin ich. Das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen. Jesus sagt, ich habe schon immer existiert. Ich war bei der Erschaffung dieser Welt dabei. Wenn Jesus nicht wirklich der ist, der er sagt, dann war Jesus vollkommen verrückt. Und das ist auch das, was Jesus meint. Es gibt keinen neutralen Boden, wenn es um die Frage Jesus geht. Du kannst nicht sagen, ich halte mich da raus, ich bin neutral. Ich sehe Jesus irgendwie als was auch immer du ihn siehst. Jesus sagt, wer nicht für mich ist, der ist gegen mich. Und wer nicht gegen mich ist, der ist für mich. Es gibt keinen Platz dazwischen. Natürlich können wir uns das einreden und sagen, ja, ich sehe das halt so. Es ist okay, du darfst es auch so sehen. Aber das ist keine sinnvolle Position. Die Frage ist, vertraust du diesem Jesus? Vertraust du ihm, dass das, was er über sich gesagt hat, wahr ist? Ist Jesus der Sohn Gottes, der am Kreuz starb und auferstand? Wenn du diese Frage mit einem Ja beantworten kannst, dann hat es ganz weitreichende Konsequenzen für unser Leben. Dann ist Jesus derjenige, der an diesem Kreuz für unsere Schuld bezahlt hat. Das heißt, ich muss nicht mehr für meine Schuld bezahlen. Ich denke, die meisten von uns haben Erfahrung mit Schulden. Manche haben schon ein Haus gebaut oder die haben ein Auto gekauft als Kredit oder wie auch immer. Wenn du Schulden hast, dann musst du diese Schulden bedienen. Also du musst eine bestimmte Summe jeden Monat meistens typischerweise bezahlen, so lange bis diese Schuld abgetragen ist. Und wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich bezahle deine Schuld, was heißt das? Das heißt, dass du ab sofort nichts mehr bezahlen musst. Wir haben hier in der Gemeinde schon Kredite abbezahlt. In der Schule, in der ich tätig bin, haben wir schon Kredite abbezahlt. Und wisst ihr was? In dem Moment, wo dieser Kredit abbezahlt ist, wird dieser Dauerauftrag oder diese Abbuchung auf Null gesetzt. Du musst nichts mehr bezahlen, weil der Kredit bezahlt ist. Und wenn Jesus zu dir sagt, ich habe deine Schuld bezahlt, was heißt das dann? Das heißt, dass du nichts mehr bezahlen musst. Du musst nicht mehr selber dafür sorgen, dass du bei Gott gut angesehen bist. Du musst nicht mehr selber Leistung bringen, dass er dich akzeptiert. weil Jesus für dich bezahlt hat. Und das macht uns frei. Und das hilft uns, ganz unbeschwert zu leben, weil wir wissen, ich muss nicht gut sein, damit Gott mich annimmt. Und das hat noch eine Konsequenz. Wenn du mit Jesus lebst, dann solltest du ein Esel sein. Ehrlich, sei ein Esel. Was hat der Esel gemacht? Der Esel hat Jesus transportiert. Er hat ihn dahin gebracht, wo er hin wollte. Das war die Aufgabe vom Esel. Jesus hat sich draufgesetzt. Jesus hat gesagt, wo es hingeht. Und alles, was dieser Esel machen musste, war zu gehen. Und er hat Jesus zu den Menschen gebracht. Und das ist die Aufgabe, die Jesus für uns vorgesehen hat. Wenn du glaubst, dass Jesus wirklich der ist, der er behauptet hat zu sein, dann ist es wichtig, dass wir Jesus auf uns sitzen lassen und ihn zu den Menschen bringen. Sei nicht störrisch. Oder um es jetzt mal wieder positiv zu formulieren, gib deinen eigenen Willen auf. Wenn Jesus sagt, ich würde gern dahin, dann sag nicht, ich habe aber andere Pläne. Trag Jesus, wohin er will. Wenn deine Haltung zu Jesus noch eine andere ist, okay, dann würde ich dir empfehlen, beschäftig dich mit ihm. Lies über ihn nach, sinnvollerweise in vertrauenswürdigen Quellen. Und die vertrauenswürdigste Quelle, finde ich, ist die Bibel. Lies, was Jesus über sich gesagt hat. Lies, was er getan hat. Lies, was er gedacht hat, wie er seinen Auftrag gesehen hat. Und dann lies, dass er sagt, ich stehe vor deiner Tür und ich klopfe an. Und ich möchte, dass du mir aufmachst. Wisst ihr, was mich an Jesus immer wieder so begeistert, ist, dass er vor der Tür steht. Er, der die Möglichkeit hätte, diese Tür locker einzutreten. Er, der mit Gewalt in dein Leben kommen könnte. Er sagt, mir ist es wichtig, dass du mir die Tür aufmachst. Und Jesus wartet. Machst du ihm die Tür auf? Lässt du ihn in dein Leben rein? Und ich höre schon den einen oder anderen, ja, aber dann kann ich nicht mehr tun und lassen, was ich will. Ja. Ich würde es bloß anders formulieren. Du musst nicht mehr tun, was du willst. Vielleicht ein neuer Satz für dich, aber ich habe festgestellt, manches von dem, was ich will, ist gar nicht gut für mich. Habt ihr das schon mal festgestellt? Ihr habt euch was überlegt, ihr habt eine Entscheidung getroffen und dann habt ihr das so gemacht und am Ende hast du festgestellt, war nicht so der wahre Oscar. Aber da gibt es einen, der ist allwissend. Der kennt die Vergangenheit, der kennt die Zukunft, der kennt die Gegenwart, der kennt dein Herz, der kennt deine Umstände, der weiß alles von dir. Und der sagt dir, wenn ich dir einen Rat geben darf, weiß nicht, ob er das so formuliert, aber man könnte es so formulieren, wenn ich dir einen Rat geben darf, dann tu dieses und jenes. Und wenn du ein bisschen Grips in der Birne hast, dann wirst du diesen Rat annehmen. Weil Jesus nicht nur sagt, ich weiß alles, sondern Jesus sagt auch, ich habe einen guten Plan für dich. Ich habe Gutes mit dir vor. Jesus sagt mal, ich bin gekommen, damit die Menschen Leben im Überfluss haben. Jesus ist nicht gekommen, um uns die Freude am Leben wegzunehmen. Er ist nicht gekommen, um uns einzuschränken. Er ist gekommen, um uns Leben im Überfluss zu geben. Und ich würde dir sehr vorschlagen, diesen Weg zu gehen und Jesus reinzulassen und zu sagen, du hast nicht nur, darfst dich nicht nur auf mein Sofa setzen und wenn mir es dann zu viel wird, dann sage ich, du, jetzt war schön, dass du da warst, kannst du wieder gehen, sondern dann lass ihm dein ganzes Haus, dein Wohnzimmer, deine Küche, dein Badezimmer, dein Schlafzimmer, dein Bad, dein Keller, dein Dachboden und den Garten. Jesus kann alles haben. Und ganz zum Schluss möchte ich nochmal so ein bisschen Wasser in den Wein kippen. Tu das, solange Jesus noch auf dem Esel sitzt. Und warte nicht, bis er auf dem Pferd sitzt. Denn diese Zeit wird auch kommen. Mir fällt es irgendwie ein bisschen schwer, immer zu drohen mit der Keule und wenn du nicht, dann. Aber das ist einfach auch eine Wahrheit, die die Bibel uns sagt. So, ihr habt schon gemerkt, dass der Gottesdienst heute ein bisschen anders ist. Wir hatten einen sehr kurzen Lobpreis vorher und jetzt werden wir noch einen zweiten Teil des Lobpreises haben, wo wir miteinander singen und wo wir das einfach genießen können. Aber wo du auch eine Antwort geben darfst. Du darfst die Antwort Gott geben. Das ist das Allerwichtigste. Du kannst ihm sagen, wie es dir geht, wo du stehst. Du kannst ihm sagen, wo du zweifelst. Du kannst ihm sagen, was dir Probleme macht. Wo du vielleicht nicht bereit bist, das zu tun, was er will. Red mit ihm. Ich habe festgestellt, Jesus kennt das. Er war selber Mensch. Er hat Verständnis. Aber er hat auch einen Weg. Er hat einen Weg für dich. Sag ihm, wie es dir geht. Und wenn du Hilfe dabei brauchst, hinten stehen Leute, die haben so einen roten Umhänger. Du kannst gerne auch zu mir kommen oder zu Martin oder zu deinem Kleingruppenleiter oder zu jemandem, dem du vertraust. Und wir wollen dir gerne auch helfen dabei. Aber gib Jesus eine Antwort und klär das für dich, wer ist Jesus für dich. Und ich glaube, es wäre für Jesus kein größeres Geschenk an diesem Palmsonntag, als dass Menschen diese Entscheidung treffen und zu ihm kommen. Und ich darf jetzt einfach das Lobpreisteam nach vorne bitten. Ich bete noch und dann wollen wir Gott eine Antwort geben. Herr Jesus, ich danke dir, dass du bereit warst, dich auf diesen Esel zu setzen, als König des Friedens in Jerusalem einzuziehen und uns dieses Angebot zu machen. Ich danke dir, Herr, dass du schon zu dieser Zeit gewusst hast, wo das hinführen würde. Und dass es für dich nicht gut enden würde. Dass du bereit warst, am Kreuz zu sterben, dein Leben zu geben für meine Schuld. Danke, Herr, dass du bezahlt hast für uns und dass wir nicht mehr bezahlen müssen. Danke, Herr, dass deine Arme ausgestreckt sind. Und ich bitte dich darum, Herr, dass diejenigen, die noch nicht Ja gesagt haben, dass die das einfach jetzt tun, dass sie in deine Arme kommen. Dass sie dir die Tür aufmachen und dass du dieses Leben neu machen kannst, dass du deinen Segen ausschütten kannst. Ich danke dir, Herr, denn du bist gut. Amen.